Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Wir kommen mit der 13. Lektion nun an das Ende des Quartals und damit auch zum wichtigsten Thema, Christus im Schmelztiegel. Viel Freude beim Zuhören und gute Gedanken.
Liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, 13 Wochen lang haben wir uns mit dem intensiven und auch teilweise recht schwierigen Thema des Lebens eines Christen im Schmelztiegel beschäftigt. Und heute ist die letzte Einheit, das letzte Gespräch, auf das ich mich schon sehr freue, mit meinen Gästen hier. Zu meiner Rechten sitzen Heinz und Raphael, zu meiner Linken Johannes und Luise. Bevor wir mit dem Gespräch starten, möchte ich gerne am Anfang noch ein Gebet sprechen. Ja, lieber Herr Jesus, heute wollen wir uns auch ganz besonders und schwerpunktmäßig mit deinem Leiden beschäftigen. Ja, auch du als Sohn Gottes musstest durch ganz besonderes Leid hindurch. Das können wir nur in Ansätzen verstehen. Hilf uns durch deinen Heiligen Geist, dass wir in diesen 40 Minuten, die wir haben, doch wenigstens ansatzweise nachvollziehen können, worin dein Leid bestanden hat und was für eine Bedeutung das für uns hat. Wir danken dir dafür im Namen Jesu. Amen.
Amen.
Am Anfang ein kleines Gedankenexperiment. Ich habe hier zwei Pillen mitgebracht. Eine gelbe und eine rote. Stellt euch vor, wenn ihr diese gelbe Pille nehmen könntet, dann hättet ihr ein Universum, in dem Gott von vornherein die Möglichkeit des Leides, der Rebellion gegen ihn ausgeschlossen hat. Das Glück wäre sozusagen garantiert. Die rote Pille dagegen stände für die Freiheit und damit eben auch Freiheit zur Rebellion, die dann zur Folge hätte, dass das Leid in die Welt kommt, das Gott schließlich auch auf sich selbst nehmen wird und muss. Welche dieser beiden Pillen würdet ihr wählen und warum?
Also wenn ich an das ganze Leid denke, was es auf der Welt gibt, dann ist die Versuchung schon groß zu sagen, warum nicht die gelbe Pille? Wäre ja nicht so schlimm, dann hätte man auch, wir wollen ja nicht sündigen, kann man nicht. Aber dann muss ich daran denken, dass Gott eigentlich es ja viel besser weiß und er auch den Schwerpunkt ganz anders gesetzt hat. Und für ihn diese Freiheit zu lieben so wichtig war, dass er sogar all das in Kauf genommen hat, was wir als Realität kennen. Und das zeigt mir dann, dass da ja, das einfach viel, viel besser sein muss, auch diese Freiheit zu haben.
So ganz natürlich würde ich eher zur gelben Pille greifen, weil dann eben das Leid vermieden worden wäre oder vermeidbar gewesen wäre. Aber die andere Pille, die entspricht meinem theologischen Denken jetzt, sage ich einmal. Ich glaube, durch die Sünde und das, was wir als Menschheit hier erleben und was Jesus auch durchlitten hat, sind wir in der Lage, noch viel besser und intensiver zu lieben, auch Gott zu lieben und zu verstehen. Das wäre so gar nicht mehr möglich gewesen. Es rechtfertigt nicht das Schlechte und das Böse und das Leid. Aber die Chance, Gott noch inniger zu lieben und zu verstehen, die ist durch die andere rote Pille besser gegeben.
Obwohl das bedeutet, dass so viel Leid, so viele Tausende von Jahren, das ganze Universum in Mitleidenschaft gezogen wird, war es das wirklich wert?
Aber das ist ja eine Diskussion, die wir heute genauso haben. Willst du um der Sicherheit willen die Freiheit einschränken? Oder ist Freiheit ein so hohes Gut, dass du ein Sicherheitsrisiko auf dich nimmst? Das ist eine Frage, die in der Tagespolitik heute diskutiert wird. Und so mancher Freiheitsbegriff des 18. und 19. Jahrhunderts kriegt gerade Flügel und fliegt davon, weil den Leuten das Sicherheitsbedürfnis so wichtig ist. Also die würden sicher die gelbe Pille nehmen, viele. Und ich stimme bei meinen Vorrednern zu hier, die Liebe, die du freiwillig bringst, obwohl du eine andere Entscheidung treffen könntest, ist mehr wert. Und der liebe Gott hat sich offensichtlich nicht mit weniger zufrieden gegeben. Und das Risiko, das Sicherheitsrisiko, ist er eingegangen. Ich kann das jetzt nur mehr konstatieren, feststellen. Die Entscheidung, was ich jetzt tun würde, muss ich zum Glück nicht treffen. Aber ich sehe, dass der liebe Gott es offensichtlich so gemeint hat, dass in dieses Gut der Freiheit, dass du eine freie Entscheidung triffst, das Risiko wert war, dass diese Freiheit missbraucht wird.
Und trotzdem trifft den lieben Gott ja in keinster Weise eine Schuld dafür, eine moralische dass das Böse Schuld, hochgekommen ist. Ja. Das muss man auch immer klar dazu sagen.
Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Ja, es geht Gott letztendlich um Liebe, haben wir schon jetzt rausgehört. Und Liebe schließt einfach diese Freiheit mit ein. Ja. Liebe ohne diese Freiheit wäre eben nicht wirkliche Liebe. Und das ist so herausfordernd an der Stelle. Denn es ist wirklich ein großes Risiko. Ja. Und ich habe schon so ein bisschen rausgehört, so intuitiv, ja, würden vielleicht sogar wir hier, obwohl wir das ja eigentlich alles wissen, eher manchmal zu dieser Gelbpille neigen. Ja, auch wenn wir wissen, Gott
scheint der einfachere Weg zu sein.
Wir hätten uns so vieles gespart.
Vor allem, wer wünscht sich denn Leid? So einfach alles ausgelöscht, das wäre so einfach.
Wir wollen doch Leid vermeiden, eigentlich um alles. Jeden Preis.
Um jeden Preis. Preis.
Herr Gott, Gott nicht. Ja, mhm. Gott war dieses Risiko eben der Liebe, der Freiheit so viel wert, dass er das in Kauf genommen hat, aber uns eben nicht damit alleine lässt, sondern dann letztendlich in dieses Leid selbst mit einsteigt. Und damit wollen wir uns eben heute beschäftigen. Ich lade euch ein, am Anfang einen Text aus Hebräer, Kapitel 5, Vers 8 aufzuschlagen, der das Leiden Jesu anspricht. Ich würde das gerne mal lesen von euch.
Ich kann das mal aus der Luther-Übersetzung lesen. Hebräer, ja. Kapitel 5, Vers 8. So hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt.
Ganz genau. Jesus hat gehorsam gelernt durch das, was er litt. Natürlich denken wir als erstes vielleicht jetzt auch an den Kreuzestod Jesu. Aber das Leiden Jesu hat ja schon vorher angefangen. Wenn wir lesen, was Paulus in Philipper 2 schreibt, der entleerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, wurde den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Vielleicht ein bisschen verwunderlich. Hätte es denn nicht ausgereicht, wenn Jesus in so einem himmlischen UFO auf die Erde gekommen wäre und dann eben geopfert worden wäre, am Kreuz gestorben wäre? Das hätte doch die Erlösung vollbracht, aber er kommt als kleines Baby, ja, und lebt hier erstmal 30 Jahre, über die wir sehr, sehr wenig erfahren. Eigentlich unbedeutend, fast umsonst scheint es uns. Worin besteht denn das Leiden Jesu in seinem Leben?
Naja, die Frage ist, wie einfach wir es uns machen wollen in unserem Denken über die Bibel, nicht? Geht es jetzt nur darum, dass Jesus einfach maximiertes Leid ertragen hat und weil er dieses maximierte Leid erträgt, deshalb können wir jetzt erlöst werden? Ist das die Gleichung, die wir sehen sollen? Oder geht es da nicht noch um andere Dinge? Nämlich die Frage, Gott will uns ja retten von Anfang an, aber er hat einen Widersacher, der es ihm argumentativ schwer macht. Und dieser Widersacher greift auch den Charakter Gottes an. Und der Auftrag Jesu war, dass er den Charakter Gottes vor der ganzen Welt und vor dem Universum rechtfertigt und sozusagen zeigt, wie Gott wirklich ist. Im Johannesevangelium, nicht niemand hat Gott je gesehen, aber der eingeborene Gott ist, der hat ihn uns verkündigt. Das heißt, wir lernen Gott kennen, wie er ist, durch Jesus Christus. Und dann passiert das Unfassbare, dass der Teufel den verfolgt und umbringen will die ganze Zeit, bis er es am Ende schafft. Und damit wird am Kreuz offenbar, dass Gott nicht zu hinterfragen ist und dass der Böse, der den Charakter Gottes falsch darstellt, lügt. Das ist das Kreuz. Und da sagt jetzt Gott, und wenn ich jetzt den Teufel bestrafe, aus dem Verkehr ziehe, am Ende vernichte, wird mir niemand mehr dreinreden, denn es ist alles klar. Und das ist die Großtat Jesu. Gott kann handeln zu unseren Gunsten und niemand redet ihm mehr drein, denn das, was Jesus gemacht hat, ist unfassbar.
Also es ist ein ganz wichtiger Gedanke. Es war eben nicht nur, dass Jesus den Preis für unsere Sünde bezahlt hat, sondern dass er dargestellt hat, wie Gott wirklich ist.
Ja.
Und dazu war auch sein Leben notwendig.
Ja.
Ja, und wenn man jetzt im Hebräerbrief, wo wir gerade gelesen haben, ein bisschen früher angefangen hätte, dann steht in Kapitel 4, Vers 15, dass wir nicht einen Hohepriester haben, der nicht mit uns mitleiden kann, sondern der versucht worden ist in allem wie wir. Und das hat auch sein Leben erfordert. Also er konnte jetzt nicht in einem UFO kommen und nur am Kreuz sein, sondern diese ganzen Versuchungen, die man in über 30 Lebensjahren auch erlebt, die ganzen Situationen, die gehörten auch mit dazu. Und dann vielleicht noch in Kapitel 5, Vers 7, er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Geschrei und mit lautem Schreien und mit Tränen vor dem gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Also diese Intensität seines Leidens und seines Gebetslebens während der Zeit, wo er hier auf der Erde war, die haben ihn auch geformt und haben ein unglaubliches Vorbild gegeben für uns.
Ich glaube, diese Vorbildwirkung macht es auch notwendig, dass Jesus mehr als nur 5 oder 10 Minuten hier auf der Erde verbracht hat. Weil sonst hätte der Satan wieder sagen können, naja, die armen Menschen müssen ein paar Jahrzehnte hier verbringen und du machst es dir da zeitlich leicht in 5 oder 10 Minuten. Du hast dir gefragt, wo leidet Jesus schon vor Gethsemane und dem Kreuz? Und ich habe das Gefühl, Jesus muss sehr darunter gelitten haben, nicht verstanden zu werden. Dass Herodes mit dem Kindermord ihn nicht versteht oder die Pharisäer ihn nicht verstehen und sagen, du tust die Wunder mit dem Oberteufel, das kann ich nachvollziehen. Aber auch die eigenen Leute haben ihn nicht verstanden. Denk mal an Jesus als 12-Jähriger da im Tempel. Er sagt dann zu seinen Eltern, musste ich nicht dort sein, wo mein Vater ist? Ja, sie verstehen es nicht. Oder die Hochzeit zu Kana. Die Mutter versteht nicht, dass er ein anderer Messias ist. Die eigenen Jünger verstehen ihn nicht. Die Halbgeschwister sagen, ja, geh hinauf nach Jerusalem. Die werden dir schon die Flügel stutzen und dir zeigen, dass du nicht der Messias bist. Die nehmen ihn auch nicht ernst. Also selbst die engsten Vertrauten von der Familie bis hin zu seinen Jüngern, keiner versteht ihn, niemand versteht ihn. Und wenn ich allein bin, weil ich unverstanden bin, dann ist das Leid.
Und sehr hart.
Ein hartes Leid. Ja, das hart. Tut genauso weh, wie wenn ich mich verletzen würde. Ja.
Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht.
Punkt.
Genau. Und das ist knallhart. Ja. Und Luise, du hast das ja jetzt auch zitiert hier aus Hebräer 4, Vers 15. Jesus hat da mitgelitten, er kann es verstehen. Wenn wir uns einsam und unverstanden fühlen, Jesus hat es auch noch in viel stärkerem Ausmaß als wir.
Über die Kindheit wissen wir ja so gut wie nichts. Du hast das vorher erwähnt, die ersten 30 Jahre sind mehr oder weniger da im Dunkeln. Und trotzdem sagt Ellen White, dass in seiner Kindheit, in seiner Jugendzeit seine Familie, seine Halbgeschwister ihn gerne zu irgendeinem Blödsinn, zu einer Sünde verleiten hätten wollen. Das heißt, der hat ganz andere Anfechtungen gehabt, als wir sie kennen, nämlich zusätzliche Anfechtungen. Und wenn der Teufel zu mir kommt und sagt, mach aus den Steinen Brot, dann sage ich, ja, kein Problem, mache ich nicht, kann ich sowieso nicht. Ja. Das heißt, er hat viel mehr Anfechtungen und Leid erlebt, auch in seinem Leben vorher schon, bevor der Höhepunkt kommt, als wir alle zusammen.
An einer Stelle sagt er, wie lang soll ich euch noch ertragen?
Das
ist schon ein hartes Wort, nicht? Und das sagt er zu seinen Jüngern. Mhm. Wie lang soll ich euch noch ertragen? Ah, ich würde euch noch mehr sagen, aber ihr könnt es nicht ertragen. Auch das sagt er. Also diese Einsamkeit Jesu, glaube ich, das ist ein echtes Thema.
Auch die Jünger haben ja nicht verstanden, dass ein Messias am Kreuz sein wird. Jesus spricht von seinem Leiden, diese Leidensankündigungen. Und was sagt Petrus? Das sollte ja nicht passieren. Und was sagt Jesus drauf? Weiche von mir, Satan. Weil dieser Gedanke teuflisch ist. Eine Erlösung ohne Leid funktioniert nicht. Und Jesus hat das alles im Voraus gewusst. Seine Jünger haben ja noch keine Ahnung, was da kommen wird. Und er versucht es ihnen zu sagen. Und sie verstehen es nicht.
Und am Ende schlafen. Sie
können nicht.
Genau, da kommen wir gleich hin. Ja. Also wir sehen, da gab es schon einiges im Vorfeld. Ja. Auch dieser Kindermord. Ja. Jesus war schon als kleines Kind verfolgt. Ja. Er weiß, was es bedeutet, Flüchtling zu sein, Asylant zu sein.
Das hat er noch nicht bewusst erlebt
nicht, vielleicht, genau,
aber ja, trotzdem, aber die Bedrohung ist dauernd da.
Die Bedrohung ist da, ja. Und so ein Kind spürt es ja. Er ist als Kind armer Leute aufgewachsen. Im Jugenddeutsch würde man sagen, the hood was bad, ja, also in einer schlechten Nachbarschaft hier einfach Nazareth, was kann da Gutes rauskommen? Also einfach ein schlechtes Umfeld, was er auch gehabt hat. Und Jesus war da drin, ja, Jesus hat es erlebt, er weiß, wie das ist, in solchen Umständen zu leben. Er wurde verleumdet, würden auch sagen heute, er wurde Mobbingopfer, ja. Jesus weiß das aus eigenem Erleben. Es ist nicht so, dass es eine fromme Theorie ist und Jesus einfach sagt, da strengt euch mal an hier unten so. Ja. Er weiß aus Erfahrung auch,
was es bedeutet. Darum kann er eben auch Mitleid mit unserer Schwachheit genau. haben. Das ist der Punkt.
Ganz genau. Also ein ganz wichtiger Punkt, dass Jesus hier 30 Jahre gelebt und auch vieles durchlebt hat, wo er uns ganz, ganz nahe kommt und eben doch ganz anders ist, ganz anders damit umgeht. Gehen wir nach Gethsemane. Ich lade euch ein, den Bericht, den Lukas uns hinterlassen hat, in Kapitel 22 aufzuschlagen. Lukas Kapitel 22. Und ich möchte mit euch einfach mal die Verse 41 bis 44 lesen. Raphael, dürfte ich dich mal bitten?
Und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück und kniete nieder und betete und sprach, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht mein Wille, sondern deine geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Und als er in Angst war, betete er heftiger. Es wurden aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf der Erde herabfielen.
Dankeschön. Ich weiß nicht, was ihr für Bibelübersetzungen habt, wie bei euch der Vers 44 wiedergegeben ist. Ja, du hast jetzt gelesen.
Der Elberfelder.
Genau, Elberfelder, als er in Angst war. Ja, wie steht es bei euch?
Luther schreckt. Im Tode rang,
ja.
In Todesangst.
Ja, das kommt wahrscheinlich von Agonie zum Beispiel.
Ganz genau.
Ja.
Ja, da ist dieses griechische Wort Agonia, was hier steht. Ja, wir haben auch das deutsche Fremdwort Agonie davon. Das kommt spannenderweise nur hier vor im ganzen Neuen Testament. Das ist die einzige Stelle, ja, wo das hier erwähnt wird von Lukas. Und ja, was passiert hier in Gethsemane? Wie können wir uns jetzt wenigstens ansatzweise vorstellen, was Jesus hier in diesem Moment erlebt?
Er verändert sich auch äußerlich und ich glaube, die Jünger wundern sich darüber, was jetzt mit ihm los ist, denn so kennen sie ihn einfach nicht.
Ja. Hat ja auch mit seiner Einsamkeit zu tun, nicht? Und seinem Nichtverstandensein. Er bittet sogar, dass sie bei ihm sind und mit ihm beten und wachen. Er würde sich davon gestärkt fühlen und sie schlafen halt weg. Und das ist eine sehr harte Sache, nicht? Dass er da allein durchgeht, ohne irgendeinen Beistand.
Bis auf den Engel eben, der noch kommt, ja, das ist so das Einzige, ja, genau.
Und ich stelle mir diese Einsamkeit eigentlich schrecklich vor. Ich stelle mir vor, wie er reflektiert die letzten 30, 33 Jahre und merkt, egal was er gemacht hat, die Leute haben es nicht verstanden, er war ständig alleine, hat das jetzt überhaupt alles noch seinen Sinn? Muss er es jetzt wirklich durchziehen? Lohnt es sich überhaupt für die Menschen, dieses Opfer zu geben? Und ich glaube schon, der hat so gerungen damit. Du merkst ja, wie er eigentlich möchte, dass dieser Kelch an ihm vorbeigeht, dass er es ja nicht machen muss. Und da schreit er eigentlich.
Welch gemeine Versuchung. Ja? Lohnt sich das überhaupt, diesen Weg zu gehen? Ja, aus Jesaja 53 wissen wir ja, wusste auch Jesus, das wird ein Ergebnis haben, es wird einen Erfolg haben. Ja, er wird einfach viele dadurch retten können, aber es fühlt sich einfach nicht so an. Ja, er ist da alleine, er ist kein Mensch da auf seiner Seite.
Hier steht auch, er fing an zu trauern und zu zagen, oder in Matthäus, und bei Markus zu zittern und zu zagen.
Ja,
Was ist da los?
Ja, ein Jesus, der Angst hat, der immer so souverän war, ja, in anderen Situationen, der einfach nie um eine Antwort verlegen war, der immer gewusst hat, wie muss ich jetzt reagieren. Hier an der Stelle hat man so das Gefühl, er zittert wie Espenlaub.
Das ist halt auch der Mensch, Jesus jetzt. Und der hat Angst. Der hat Angst vor diesem letzten Schritt, vor dieser letzten Konsequenz. Und er bittet ja nicht nur einmal, dass dieser Kelch vorübergehen soll. Und ich kann das irgendwo nachvollziehen. Ich vermute, jeder Märtyrer hat sowas Ähnliches erlebt, wenn er weiß, er könnte vielleicht noch irgendwie durch eine gute Antwort entkommen und sich doch entscheidet, dann das Richtige zu glauben und zu vertreten, wohlwissend, dass das vielleicht dann eben die Todeskonsequenz nach sich bringt. Und Jesus, ich glaube, das Kreuz ist dann schon der Höhepunkt, aber Gethsemane darf man nicht unterschätzen, das ist total wichtig, weil hier entscheidet er sich bewusst und willentlich, diesen letzten Schritt, der dann fast schon ein automatischer Schritt ist, zu gehen. Und das ist die Kunst. Ich muss es mir vorher vornehmen, dass ich es nachher dann auch durchziehen kann.
Du hast es angesprochen jetzt, auch Märtyrer sind ja gestorben für ihren Glauben. Worin besteht jetzt der Unterschied zwischen einem Märtyrertod eines gläubigen Menschen in späteren Jahrhunderten und dem Tod Jesu? War Jesu Tod jetzt wirklich so besonders, so einzigartig, wie noch andere gestorben sind?
Drängt sich doch auf diese Szene, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Egal welche Märtyrergeschichte du liest, aber das kommt nicht vor. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, schreit Jesus. Nicht? Und die Märtyrer werden alle gestärkt durch die Gegenwart Gottes, durch die Gegenwart von Engeln. Stephanus, als er gesteinigt wird, sagt, ich sehe den Himmel offen, sehe den Sohn Gottes zur Rechten Gottes stehen und so weiter. Also da hast du einen anderen Trostfaktor und das ist der irre Wahnsinn, dass Jesus geprüft wird, ob er bei dem, was er tun will, nämlich Gott treu sein, bleibt, auch wenn ihm Gott sichtbar nicht die Hand reicht. Ich meine, es ist dann die Rede von der Finsternis, die das Kreuz umhüllt. Nicht? Ab einem gewissen Zeitpunkt ist das alles in Finsternis gehüllt, sodass die Menschen das nicht mehr sehen können. Das muss ja auch eine ganz eigenartige Szene gewesen sein, weil sie übernatürlich ist, durch und durch. Da stehen die alle und das Kreuz, das kannst du nicht mehr sehen. Nicht? Das ist alles in Finsternis gehüllt. Und dann kommt das Erdbeben, nicht umsonst sagt dann der römische Soldat nicht, das ist Gottes Sohn gewesen.
Ich meine, der Märtyrer stirbt aufgrund seines Glaubens und vielleicht gibt es noch ein paar Zeugen, die da zuschauen und vielleicht zum Glauben finden. Aber Jesus stirbt ja nicht aufgrund seiner eigenen Glaubensüberzeugung allein, sondern er will die ganze Menschheit erlösen. Nicht nur die, die jetzt gerade zu seiner Zeit gelebt hat, sondern die schon die Jahrtausende vorher und die nach ihm auch noch kommen werden. Es geht um alles im Grunde. Wenn ich als Märtyrer sterbe, dann sterbe ich für mein ewiges Leben unter Anführungszeichen. Vielleicht noch ein paar Zeugen. Aber bei Jesus, da geht es um eine ganz andere Dimension. Nicht nur um die Erlösung der Menschen, sondern wie du so vorher schon angedeutet hast, es geht ja auch um die Rechtfertigung vor dem Universum. Also diese Dimensionen, die kann niemand erreichen.
Und diese riesige Verantwortung, die er jetzt spürt, dass das Geschick dieses ganzen Planeten und aller Menschen, die je gelebt haben und noch leben werden, auf seinen Schultern liegt. Und dass er versagen könnte. Er hat ja auch einen freien Willen, er wird versucht. Das heißt, es besteht auch die Möglichkeit, dass er scheitert, dass er in dieser Situation...
Da steht alles auf dem Spiel.
Steht alles auf dem Spiel, ja.
Er könnte aussteigen, ja. Und diese Versuchung zu widerstehen ist enorm hoch. Paulus schreibt, 2. Korinther 5, Vers 21, er wurde für uns zur Sünde gemacht, ja. Oder Galater 3, Vers 13, er wurde zum Fluch. Ja, so personifiziert. Ja, was bedeutet das? Was muss er da tragen? So die ganze Auswirkung der Sünde, die jemals hier auf diesem Planeten begangen wurde. Ja, was muss das bedeuten? Ja. Und Heinz, das gipfelt wirklich darin, dass er eben nicht nur von Menschen verlassen ist, sondern sich auch von seinem Vater verlassen fühlt. Ja. Auch wenn der direkt neben ihm steht, aber er kann ihn nicht sehen. Selbst der Vater, selbst Gott ist nicht mehr da. Das ist diese absolute, ultimative Verlassenheit, Einsamkeit, dieses schwarze Loch, durch das Jesus durch muss.
Und die er aber überwindet, nicht, indem er dann sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Am Ende siegt das, dass er weiß, Gott steht sicher zu seinem Wort, er lässt mich nicht allein. Und der Vergleich nochmal, weil du fragst nach uns, keiner von uns muss so sterben. Nicht? Heißt nicht im Psalm, und selbst im Tal der Todesschatten bist du bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Und das hat er nicht gehabt an der Stelle.
Ganz genau, das ist ein Riesenunterschied.
Ich finde, es zeigt auch, wie sehr Sünde auch lastet. Ich meine, wir haben Jesus hier, der seit Ewigkeiten bei seinem Vater ist, der Sünde so persönlich nicht gekannt hat, und er soll jetzt die Sünde werden. Er soll die Sünde aufnehmen von allen Menschen, die jemals gelebt haben, die leben werden. Auf einmal wird er selber zum Mörder, zum Kinderschänder, zu all diesen Sachen. Er muss das ja mitertragen. Das, was ihm so fremd ist, wofür er ja eigentlich kämpft, dass das ja ausgeschlossen wird aus der Welt, das muss er auf einmal alles selber tragen. Und das zeigt mir auch, wie schlimm die Sünde auch ist, weil das trennt ihn ja von Gott. Und das ist die schlimmste Vorstellung, die er jetzt gerade für sich überhaupt sich nur vorstellen kann.
Ja. Eben, und dann hängt er am Kreuz, und wir wissen ja, das Kreuz war ein furchtbares Folterinstrument der Römer. Ja, die grausamste Hinrichtungsart, die es gegeben hat. Ein langsamer, qualvoller Tod durch Ersticken, ein hoher Blutverlust, der da stattgefunden hat, ja, wenn man das einfach sich mal so medizinisch vor Augen führt. Und trotzdem schreibt der Ellen White im Leben Jesu, dass seine Seelenqual so groß war, dass er seine körperlichen Schmerzen kaum wahrgenommen hat.
Ja.
Wie können wir das nachvollziehen, was hier passiert ist? Diese Trennung vom Vater, mit dem er seit Ewigkeiten ja eins gewesen ist. Wir kommen da einfach mit all unseren menschlichen Gedankenexperimenten zu kurz. Wir können es nicht wirklich nachvollziehen, was das bedeutet haben muss. Letztendlich können wir nur drüber erschaudern, drüber staunen vielleicht ein Stück weit, was hier passiert ist, aber wirklich richtig nachvollziehen können wir es nicht.
Ja, er nimmt ja letztlich auch den zweiten Tod auf sich, also letztlich die ewige Verlorenheit, das ewige nicht mehr sein, das wäre wie der Verlust aller Menschen, die du je geliebt hast, der Verlust jeder Hoffnung für die Zukunft.
Und das ist eben was ganz anderes als eben
die
nur diese
Hoffnungslosigkeit, Dunkelheit, Schlaf. Und Schmerz.
Ja.
Ich glaube sowieso, dass seelische Schmerzen schlimmer zu ertragen sind als körperliche. Aber das ist ja auch ein Schmerz, den noch kein Mensch erlitten hat in dieser Art.
Ja.
Wir sagen so schnell, ja, Jesus liebt uns und stirbt am Kreuz, ohne uns dabei bewusst zu werden, welche körperlichen Qualen das auch mit sich gebracht hat. Also allein dieses Auspeitschen, diese Geißelung, da sind die Leute dran gestorben, das muss uns klar sein. Der Blutverlust war schrecklich. Das waren nicht nur diese Lederstriemen, da hat man am Ende dieser Striemen dann noch spitze Dinge eingearbeitet, Steine, Knochensplitter. Das heißt, wenn der Soldat hier so auf den Rücken diese Riemen prasseln lässt und dann noch so einmal einen Ruck macht und anzieht, reißt es richtig das Fleisch auf. Und das muss schrecklich gewesen sein. Oder diese Nägel, die da furchtbare Schmerzen verursachen. Normalerweise hat ein Gekreuzigter noch 36 Stunden im Durchschnitt ab Beginn der Kreuzigung gelebt. Manche sogar 72 Stunden und vielleicht noch länger. Das heißt, diese körperlichen Qualen, die kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und trotzdem sagt Ellen White erstaunlicherweise, dass diese seelischen Qualen noch viel schlimmer waren. Also, wenn ich mir die körperlichen Qualen anschaue, und Ellen White sagt, die seelischen waren noch viel größer, dann fange ich erst darüber nachzudenken an, wie groß müssen die erst eigentlich gewesen sein.
Ja. Ich meine, es ist kein Wunder auch, dass Jesus ja schon auf dem Weg nach Golgatha zusammengebrochen ist. Obwohl er bestimmt eine gute körperliche Konstitution hatte, so als ein Handwerker, der hart gearbeitet hat.
Pilatus sieht ihn ja ohne Oberkleid und weiß, der schaut kräftig aus, der ist in seinen besten Jahren, in seinen 30ern, ne? Der stirbt nicht nach 6 Stunden, so wie die Bibel das berichtet. Und Pilatus sagt, ist er wirklich tot? Und dann prüfen sie, bewegt sich da noch was? Lebt er noch? Also Jesus stirbt offensichtlich nicht aufgrund der körperlichen Belastung. Das ist der nächste Schritt, den wir dann vom Denken her machen müssen. Er stirbt offensichtlich aufgrund der Sündenlast.
Mhm. Ja. Ich zitiere nochmal aus dem Leben Jesu. Jesus hörte, leidend und sterbend, jedes Wort, als die Priester erklärten, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König Israels, so steige er nun vom Kreuz, dann wollen wir an ihn glauben. Christus hätte vom Kreuz herabsteigen können. Weil er aber sich selbst nicht retten wollte, darf der Sünder auf Vergebung und Gnade vor dem himmlischen Vater hoffen. Ich meine, das ist ganz furchtbar, sich das vor Augen zu führen, was Jesus hier durchmachen musste. Aber welche Hoffnung steckt für euch in dem allen drin?
Ich sehe im Tod Jesu, dass Gott bereit ist, seine Versprechen unverbrüchlich zu halten. Was für mich heißt, wenn Gott das sagt, dann kannst du dich darauf verlassen. Es ist nicht abhängig von irgendeiner Laune, von irgendeiner Stimmung. Es wird kommen. Und in dem Fall bedeutet das für mich, dass Gottes Heilszusage gewiss ist. Im Tod Jesu wird mir klar, diese Heilszusage ist gewiss. Die kann nicht mehr hinterfragt werden.
Welch eine wunderbare Hoffnung. Ja, welch Glück ist es, erlöst zu sein.
Dieses Nachdenken über die Passion Jesu, die macht ja auch was mit uns. Vor ein paar Jahren, es war ein Freitagabend, habe ich nichts mehr zu tun gehabt, also keine Sabbatschule, keine Predigt für den Sabbat vorbereiten. Und dann greife ich eben zu diesem Buch, Das Leben Jesu, der Sieg der Liebe, und habe da angefangen, eben diese Passionsgeschichte zu lesen. Und es sind ja nicht nur wenige Seiten, sondern es sind ein paar Kapitel und viele Seiten. Und ich lese und lese, ich habe nicht mehr aufhören können zu lesen. Und irgendwann habe ich auf die Uhr geschaut und geschaut, aha, ich hatte über 100 Seiten so am Stück jetzt gelesen. Es war dann schon nach Mitternacht. Ich konnte nicht mehr aufhören. Ich habe die Geschichte ja bei Ellen White schon ein paar Mal gelesen gehabt, aber es hat mich neu gepackt. Es war also eine ganz besondere Erfahrung. Das, was Jesus damals am Kreuz erlebt hat, hat dann plötzlich mit mir was gemacht. Und das ist eine Erfahrung, die kann ich nur jedem empfehlen, das einfach so einmal so im großen Stück nachzulesen. Das ist unglaublich gewesen, was ich damals so mich da mitgefühlt habe. Ich konnte nicht mehr aufhören zu lesen.
Und wir sollten ja da auch tiefer eintauchen, immer wieder drüber nachsinnen, über das Leben Jesu und vor allem über die letzten Ereignisse seines Lebens. Ja, das macht was mit uns. Unsere Liebe wird lebendiger, unser Glaube wird tiefer. Ja, wir werden mehr von seinem guten Geist erfüllt werden.
Und du hast gefragt, was Hoffnung gibt. Ja, auch, dass er das geschafft hat, dass er diesen Weg dann tatsächlich gegangen ist, bis auch zur Auferstehung, wo das auch bestätigt wurde. Und dass dieser Sieg jetzt schon gewiss ist. Und auch wenn wir sehen, er ist noch nicht verwirklicht, das Böse ist noch auf der Welt, wir sind noch hier, dass wir wissen können, das steht uns jetzt noch bevor. Das wird dann noch wirklich dazu führen, dass Jesus wiederkommt und uns auch erlösen kann. Alles, was dadurch erkauft wurde, ist ja noch nicht real, aber es wird dann real werden.
Genau. Ja, manche sagen, das war jetzt so der Doomsday, so, ja, da war praktisch das Schicksal eigentlich schon besiegelt, auch wenn der endgültige Sieg noch aussteht. Aber ab da war es klar. Ja. Jesus hat deutlich gemacht, dass Gott Vater zu seinem Wort steht, ja, dass seine Verheißung verlässlich ist und er geht als Sieger hervor. Den schwierigsten Kampf, der je ausgefochten wurde, hat er siegreich bestanden. Ja, und das gibt uns Hoffnung. Wir stehen auf der Seite des Siegers. Ja, ich möchte euch zum Abschluss jetzt einfach nochmal so zusammenfassend fragen. Wir haben uns ja 13 Wochen lang mit diesem herausfordernden Thema des Schmelztiegels beschäftigt. Was habt ihr da für euch persönlich mitgenommen aus dieser Zeit? Welche Fragen konntet ihr vielleicht beantworten? Welche Fragen sind weiterhin offen geblieben?
Also als du vorhin diese beiden Pillen hochgezeigt hast, da habe ich gedacht, du willst jetzt fragen, wenn man ein Leben ohne Leid wählen könnte oder eins mit dem, was man vielleicht erlebt hat an Leid und was man wählen würde. Und im Rückblick würde ich vielleicht sagen, ich habe mir das, was ich an Leid erlebt habe, in meinem Leben nicht gewünscht, aber ich würde es nicht die gelbe Pille nehmen, weil man durch Leid auch verändert wird. Und das ist der Gedanke des Schmelztiegels, dass die Dinge, die schwierig sind und die Herausforderungen, denen man sich stellt, einen auch zu dem Menschen machen, der man ist und der, den Gott auch aus einem machen möchte. Und deshalb lässt Gott auch Leid zu und nimmt uns nicht in eine Käseglocke und beschützt uns vor allem, weil er uns dadurch verändern möchte und dadurch mehr erreicht, als wenn er das weggehalten hätte von uns.
Ja, also auch Christen müssen durchs dunkle Tal hindurch. Sie sind da nicht alleine, aber sie müssen durch. Ja, und das Durchgehen, aber das verändert was. Das verändert etwas in unserer Beziehung zu Gott. Das verändert was in unserem Charakter. Ja, das, und ist natürlich kein leichter Gedanke so. Ja? Also wir sperren uns dagegen und hätten es lieber anders, lieber einfacher, lieber bequemer.
Vielleicht wären wir nicht mal gläubig, manche von uns.
Manchmal ja. Danke, Luise.
Also diese letzten Wochen waren ja der Versuch, dem Leid in meinem persönlichen Leben auch was Positives abgewinnen zu können. Dass ich eben Sanftmut, Demut, andere Eigenschaften lerne, Geduld. Und das waren so die Themen der letzten Wochen. Und da muss ich sagen, ja, dem kann ich was abgewinnen. Und trotzdem bleibt vieles offen. Warum dieses große Warum, das Leid in meinem Leben passiert, warum ein Unfall passiert, eine Krankheit kommt, ich den Arbeitsplatz verliere oder was auch immer es ist, es erklärt die Sache noch nicht endgültig. Und wir können es auch noch nicht endgültig verstehen. Wir können versuchen, das Beste draus zu machen. Aber ganz befriedigend klären können wir diese Leitfrage nie. Das können wir vielleicht im Rückblick dann von der neuen Erde aus, dass wir sagen, okay, ja, da im Hintergrund waren noch Dinge, die habe ich nicht gesehen oder sehen können, so wie der Hiob sie nicht sehen konnte. Aber jetzt verstehe ich es. Aber das wird mir auf der Erde nicht immer gelingen. Vielleicht sogar gar nicht so oft gelingen. Und trotzdem kann es nützlich sein. Aber nicht immer verstehe ich den Sinn. Das ist also so eine Spannung.
Unsere Erkenntnis ist Stückwerk.
Ja.
Also ich habe immer meine Mühe mit diesem Thema, das muss ich zugeben. Und ich habe sie auch nach 13 Wochen noch. Weil der Versuch, dem Leid einen Sinn zu geben,
das geht gar nicht eigentlich,
ist ein bisschen kontraproduktiv auch für mich. Also ich kann das nicht ganz alles nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl ich glaube, dass Gott auch im Leid zu uns spricht und dass manches Leid, dass wir selbst verschulden, vielleicht auch, ist ja auch selbstverschuldetes Leid durch unsere Dummheit oder unsere falschen Entscheidungen, die wir treffen und so weiter. Und manches Leid ist auch dazu da, dass wir uns sozusagen Gedanken machen über Gott. Und es gibt genug Menschen, die durch die leidvolle Erfahrung, die sie gemacht haben, zu Gott gefunden haben. Das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Mhm. Nicht, überhaupt nicht. Aber das ist deshalb, weil Gott so genial ist. Weil Gott aus allem was machen kann. Sogar aus einem Leid, das völlig aberwitzig ist, kann Gott was machen. Aber wenn wir in diesem Versuch, Leid Sinn zu geben, allzu verbissen vorangehen, kommen wir zu Schlussfolgerungen, die am Ende theologisch nicht mehr stimmen. Ich kann den Frauen, die im Krieg vergewaltigt werden, nicht erklären, was Gott ihnen damit sagen will. Ich kann nicht sagen, dem kleinen Kind, dessen Vater im Autounfall stirbt, da hat Gott auf jeden Fall einen tieferen Sinn für dich in deinem Leben. Es geht nicht. Und wir haben auch die Leute, die aufgrund der Leiterfahrungen nicht zum Glauben finden, sondern den Glauben verlieren. Das gibt's auch. Darüber haben wir in den 13 Wochen, glaube ich, fast nicht geredet. Und das ist aber auch da. Also es ist ein ambivalentes Thema. Und für mich nehme ich mit, wann immer Leid geschieht, gibt es einen Appell, lass nicht ab von Gott, denn er ist der Einzige, den du im Angesicht des Leides anrufen kannst, der dir da durchhilft. Aber das bedeutet nicht, dass alles, was dich da an Leid umgibt, in irgendeiner Form einen tieferen Sinn haben muss. Und das muss auch gesagt werden, denn das befreit. Sonst sind wir am Ende da wie die Freunde Hiobs. Wollt ihr die Freunde Hiobs sein, von denen Gott sagt, ihr habt mich aber falsch dargestellt und nicht recht von mir geredet? So im Sinne von, nicht, ihr wisst eh, was ich meine. Nicht? Also das wollen wir auch nicht sein. Es ist eine schwere Frage. Und der Mann oder die Frau, die meinen, die können sie jetzt beantworten, nehmen sich viel vor. Also da wäre ich einfach vorsichtig. Da gehe ich einfach einen Schritt zurück und sage, ich kann das nicht erklären. Ich weiß nicht, warum das jetzt passiert, aber eines weiß ich. Mein Vertrauen in Gott, meinen Heiland, der mir das ewige Leben geben wird, weil er es versprochen hat, wird das nicht erschüttern, egal was ich erleide. Und das ist die wichtigste Sache für mich. Was immer passiert, der Glaube an Gott ist davon nicht betroffen im Sinne von, dass ich jetzt Gott in Frage stelle oder so, sondern was immer passiert, und das beobachte ich schon, auch wenn Leid kommt, es wird mich näher zu Gott bringen. Aber das ist nicht der Sinn des Leides. Das Leid ist ein Ergebnis der Sünde. Wenn das Leid Sinn hätte, dann hätte die Sünde Sinn. Dann wäre es eigentlich genial, dass Gott die Sünde zugelassen hat, weil wir dann eine so super Erfahrung machen durch das ganze Leid. Das ist nicht das, was Gott haben will, dass wir denken.
Ja. Ich danke, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das will ich als Schlusswort jetzt einfach mal so stehen lassen. Ja, es gibt auch da diese offenen Fragen, die auch bleiben. Gesegnet ist, wer trotzdem nicht verzagt. Wer trotzdem vertraut, weil er da ist. Ich danke euch. Ja, ich wünsche keinem von uns Leid in Zukunft, ja, aber weiß trotzdem, dass es kommen wird in der einen oder anderen Form. Und bin einfach sehr dankbar dafür, dass irgendwann der Zeitpunkt auch da sein wird, wo alles Leid beendet wird. Weil Jesus eben durch das ultimative Leid hindurchgegangen ist.
Wird kein Tod mehr sein.
Amen. Amen. Luise, darf ich dich einladen, noch mit uns zu beten? Mhm.
Ja, unser Vater im Himmel, du hast uns in eine Welt gestellt, in der es Leid, Tränen, Schmerzen und den Tod gibt. Und du hast es so gemacht, dass Gläubige und Ungläubige von allen dir betroffen sind. Herr, wir haben jetzt wochenlang auch darüber nachgedacht, wie wir mit dem Leid in unserem Leben umgehen können. Es verändert uns, es zieht uns zu dir hin. Wir können das als eine Chance begreifen, dir näher zu kommen. Aber wir sehen auch, dass wir manchmal auch anstehen und keine Antwort haben, weil das Leid so groß ist und einfach auch sinnlos oft in dieser Welt ist. Gib uns Kraft und lass uns in all dem immer näher zu dir kommen und auch anderen, die leiden, zur Seite stehen und sie zu dir hinführen. Hab Dank dafür und begleite uns weiter in unserem Leben und auch, wenn es sein soll, in unseren Leiden. Amen.
Amen.